arbeitet. Dazu wäre es sehr gut, das richtet sich vor allem an diejenigen, die in der Arbeitsgruppe von Hedwig waren, wäre es sehr gut, möglichst viele E-Mail-Adressen der Leute zu haben. Wenn ihr also E-Mail-Adressen habt oder eure Adresse geändert habt, wäre es gut, wenn ihr das auf dieser Liste verzeichnen würdet und dann wieder an mich zurückgeben. Lasst es mir umgehen.
Es ist ein bisschen spät und wir werden jetzt nicht so machen wie das ungarische Prinzip. Je später man anfängt, desto früher hört man auf. Wir werden es nicht so machen. Aber ich möchte durchaus jetzt beginnen, wieder mit Ihren Fragen, eventuellen Fragen oder Beiträgen. Dann, wenn da nicht sowas ist, wir haben Vormittag über das Sich-Aufrichten des Kindes gesprochen. Wie das eine eigentlich unwahrscheinliche Sache ist und wie das auch kommunikativ ist. Nun gibt es für den Übenden ein zweites Aufrichten, und das ist das Aufrichten der Aufmerksamkeit. Namentlich diese Aufmerksamkeit, das versuchte ich Ihnen darzustellen, kommt aus dem Überbewussten, ist wirksam im Bewusstsein. Das heißt, die Objekte, die Produkte der Aufmerksamkeit werden bewusst, nicht die Aufmerksamkeit selbst. Das heißt jetzt, dass dieses Alltags-Ich, dieses, was wir auch manchmal das Michlein genannt haben, das hat eine gewisse Verfügungsmöglichkeit über die Aufmerksamkeit. Das heißt, ich kann die Aufmerksamkeit in diesem Horizontalen auf einer Ebene richten, wohin ich sie will, soweit ich nicht sehr psychisch erkrankt bin. Ja, das nehmen wir an jetzt. Also das heißt, ich kann sie richten, ich kann auf sie richten, es geht. Was ich nicht kann, zunächst, das ist, dass die Aufmerksamkeit nach oben schaut. Das heißt, in die Richtung ihrer eigenen Quelle schaut. Verstehen Sie das? Das können wir nicht. Umsonst probieren wir das. Dazu müsste sich die Aufmerksamkeit schon wahrnehmen, also gewahr werden. Und in allen konzentrationsartigen Übungen, inklusive das Morgengebet, und es gibt noch viele andere, ist es so, dass die Aufmerksamkeit dadurch, dass sie sich intensiviert, durch die Übungen, beginnt wieder sich in die ursprüngliche Vertikale zu begeben. Ursprünglich kommt die Aufmerksamkeit so, beim Thanken. Das ist offensichtlich. Und bei uns einfach, dass die Quelle und selbst die Aufmerksamkeit überbewusst bleibt im Alltagsleben. Durch die Übungen versuchen wir wieder jetzt von unten langsam hinauf, das war auch hier die Sprache irgendwie gezeichnet, wenn Sie sich erinnern, das war zunächst das Objekt einer Konzentration und hier der Aufmerksamkeitsstrom, der zunächst weiß, das heißt nicht bewusst ist, und dann langsam hier beginnt bewusst zu werden, immer höher. Und das heißt jetzt, dass wir die Aufmerksamkeit eigentlich benutzen, um mit dem Bewusstsein weiter dasjenige zu erfassen, was gewöhnlicherweise überbewusst ist. So. Und das heißt, eine zweite Aufrichtung der Aufmerksamkeit. Sehr, man kann es bemerken. Und wenn man jetzt das verfolgt, dann, wie schon das auch auf der Tafel stand, kommt man aus dem zunächst denkenden, vorstellenden Aufmerksamkeit, über die wir verfügen. Wir verfügen nicht über die fühlende Aufmerksamkeit. Haben wir darüber gesprochen? Es ist sehr leicht einzusehen, wenn wir fühlen könnten, was wir wollen, da wäre kein Therapeut auf der Welt. Weil, wenn ich mich nicht wohl fühle, schalte auf Heiterkeit, kommt ein Therapeut überhaupt nicht in Frage. Ja? Wir würden immer gut gelaunt und fröhlich durch das Verfügen über das Fühlen, können wir nie etwas einen Therapeuten oder einen Ratgeber diesbezüglich notwendig haben. Wozu denn? Es geht mir immer gut, also so gefühlsmäßig. Also wir beginnen mit Denken und Vorstellen, denkende, vorstellende Aufmerksamkeit, denn darüber verfügen wir. Wir denken, was wir wollen, und wir stellen vor, was wir wollen, oder mit Wahrnehmen. Wir nehmen wahr auch, was wir wollen, sofern es uns zur Verfügung steht. Ja. Und dann kommen wir hinter das Denken und Vorstellen irgendwo hier, und das ist Fühlen. Ja, das Denken wurzelt im Fühlen, das sehen wir am Fühlen der Logizität. Wenn wir etwas fühlen und denken, wir fühlen sofort, ob das logisch ist oder nicht. Auch fühlen wir, ob wir es verstanden haben oder nicht. Unmittelbar, das Fühlen. Und ebenso habe ich erwähnt, dass auch Bilder, das heißt Vorstellungsbilder, wenn wir die Büroklammer wählen anstatt Stecknadel zum Beispiel, bei der Konzentrationsübung, ist mir sehr, ich finde das sehr gut, weil Büroklammer ist absolut unromantisch. Ist ja nicht ein, hat ja keine große Vergangenheit. Ist ungefähr, was ist jetzt, 110 Jahre alt, die Büroklammer, ungefähr. Ja. Wurde in Amerika erfunden. Und wenn wir jetzt eine Büroklammer vorstellen, ist ein sehr unanspruchsvoller Gegenstand. Zunächst, trotzdem kann das Bild zum Fühlen führen, weil die Form und die Farbe, der Glanz, ja, das sind alle Sinnesqualitäten, und jegliche Sinnesqualität stammt aus dem Fühlen. Als Kleinkind haben wir das alles gefühlt. Die Form, die Farbe, wir haben über diese Phase des Kleinkindes gesprochen. Das kommt, nachdem das Kind alles als Willen erfährt. Erfährt ist nicht genau ganz, weil es wird das. Verstehen Sie, dass dieser nachahmende Wille, den wir aufbewahrt haben, in den Sprachorganen, ja, der auch noch immer noch mitmacht, auch bei Ihnen, wenn ich jetzt spreche, mitmacht, dieser Wille ist, wodurch das Kind zunächst die Welt erfahren ist, kein gutes Wort hier, weil es eins ist. Es gibt noch keinen Zeugen zur Erfahrung. Und Erfahrung bedeutet, es passiert etwas und ich kann darüber Zeugenschaft abgeben, mir auch. Aber immerhin nennen wir das irgendwie Erfahrung. Dann kommt, dass die Welt sich als Fühlen zeigt. Da hat der Steiner manche Bemerkungen gesagt, Das ganze Ding ist Empfindung, ist Sinnesorgan, so sagt er. Ursinn. Der Ursinn ist das Fühlen. Aus dem differenzieren sich dann die Sinnesgebiete, die wir heute kennen. So dass wir bald in das erkennende Fühlen kommen, wenn wir auf diesem Seil der Aufmerksamkeit hinaufklettern. Da kommen wir schon ins Fühlen. Nun gibt es spezifische Übungen zum Fühlen, die können wir aber nicht so machen, wie wir mit dem Denken und Vorstellen gemacht haben, weil die völlig individuell sind. Deshalb möchte ich nur einiges erwähnen. Sie können, dieses Buch heißt Der sanfte Wille, das ist ein Kapitel über das erkennende Fühlen, sind auch viele Übungen da erwähnt, aber das Prinzip möchte ich Ihnen zeigen. Wir können zum Beispiel zwei Emotionen uns aus der Vergangenheit heraus wieder erscheinen lassen. Nicht ganz leicht und nicht unmittelbar, sondern wir stellen die Situation vor, in welcher Sie mich wütend gemacht haben. Ich stelle mir das vor, wie war das, wie war der Ton, ja, die Musik, auch das ist meistens sehr wichtig bei solchen Sachen, also nicht nur was gesagt wird, sondern mit welcher Melodie. Ja, also so. Und ich stelle mir das vor und langsam in so einer mehr oder weniger zunächst verblassten Form steigt dann die Emotion auch herauf. Und dann, wenn das gelingt, dann mache ich eine andere Erinnerung im Fühlen, nämlich wie sie mich auch einmal so wütend gemacht haben. Ja, selbe Sache, ich stelle mir die Situation vor und alles was. Und da kommt es auch. Und jetzt versuche ich die zwei Ärgernisse zu vergleichen. Sehen Sie das? Wie kann man Gefühle, Emotionen vergleichen? Ja, nicht mit dem Denken. Das Denken hat überhaupt keinen Griff an solchen Erfahrungen, sondern mit einem Fühlen. Ist das verständlich? Und dieses Fühlen, womit ich vergleiche, das ist erkennendes Fühlen. Das ist der große Trick. Ja, das können Sie auch machen mit im Ästhetischen. Sie nehmen zwei Gedichte. Ich glaube, Jakob, wir haben das in Baruth gemacht, nicht? Zwei oder drei Gedichte haben wir genommen von Rilke, ich glaube über Herbst oder über den Abend, hat mehrere. Und wir lesen das erste, dann lesen wir ein zweites. Aus beiden kommt ein Fühlen. Ja? Wenn ein Gedicht gut ist, Fühlen ist zuständig, ja? Nicht das Denken. Und dann können wir wieder vergleichen diese zwei ästhetischen Gefühle, die sind nicht Emotionen, und womit wir vergleichen, das ist wieder erkennendes Fühlen. Das ist ein Trick. Das ist. Ja. Und natürlich können wir das mit verschiedenen Gefühlserlebnissen machen. Vergleichen ist eine fantastische Technologie. Überhaupt. Dadurch differenziert sich auch das Erkennen der Fühlen. Wir können drei Gedichte nehmen und vergleichen. oder vier. Ich glaube, im Herbst haben wir vier oder fünf Rilke-Gedichte verglichen, wie es sich fühlt. So. Das sind so grundlegende Übungen zum Fühlen. Ich muss auch noch dazu sagen, wir haben ja darüber gesprochen, dass Erinnern auch im Fühlen wurzelt. Erinnern Sie sich? Ja? Also diese Sache, dass uns ein Name nicht einfällt und wir wissen aber haargenau, welches das nicht ist. Und dann wissen wir auch, welches das Richtige ist und das nur deswegen, weil im Fühlen wir das haargenau wissen. Es kommt nicht bis zum Denken. Da sieht man auch, Erinnern wurzelt im Fühlen lediglich und deshalb das absichtige Erinnern einer Szene. Ja, zum Beispiel, wie war das gestern Abend? Ja? Schiller, wie war das? Wenn wir das heraufholen, dann üben wir das erkennende Fühlen. Steiner gibt auch diesen Rat übrigens, dass Erinnerung diese nicht von den Umständen hervorgerufene, sondern wir wählen eins. Ja. Es hat nicht mit der Nützlichkeit zu tun, wie alle diese Übungen nicht mit Nützlichkeit zu tun haben. Und wir versuchen bildlich und auch im Fühlen uns zurückbegeben, wie war das an diesem Abend oder etwas anderes aus der Kindheit oder aus der Jugend oder vorige Woche, egal. Selbst dieses Erinnern ist eine Übung für das erkennende Fühlen.
Die Emotionen, an die wir uns da in den Vergleich stehen, muss das immer die gleiche Art der Emotion sein? Also zum Beispiel Ärgersituation verglichen mit Ärger? Oder kann das zum Beispiel auch sein, Ärgersituation verglichen mit Freude-Emotion?
Ja, Sie können es probieren. Ich würde sagen, das Differenzierende, ich würde sagen, das ist zu leicht. Verstehen Sie?
Ja, ja.
Aber zwei Freuden, Freude an, als schöner Götterfunke, die Freude an einem Glas Bier, ist kein schöner Götterfunke. Aber das kann man schon, ja, das liegt auch noch sehr auseinander weg, aber sagen wir, ein Musikstück mit einem anderen Musikstück, so etwa. Das war eine Sache, die ich unbedingt ich möchte Ihre Aufmerksamkeit als das ist heilpädagogische Sache. Also du hast das wahrscheinlich von mir in Budapest gehört. Unsere Sprachorgane nämlich ahmen nach. Ja? Auch nicht nur, wenn man etwas hört, sondern auch, wenn man einen Text liest. Sogar, wenn Sie in Worte denken, können Sie gleich versuchen, was die Sprachorgane machen. Tun Sie Ihre Zunge auf den oberen Gaumen, Zungenspitze, ja? Und jetzt denken Sie etwas, einen Satz. Und beobachten Sie, was die Zungenspitze tut. Macht etwas, so en Miniatur, homöopathisch, macht sie schon etwas. Und das ist etwas ganz Wichtiges, namentlich aus zwei Gründen. Wir verstehen sehr weitgehend, wenn wir Worte hören, lesen, dadurch, dass die Sprachorgane nicht nur die Zunge macht nach, sondern die Kehle, alles, auch die Stimmbänder sogar. Wir verstehen, wenn wir verstehen, ist gewöhnlicherweise Alltagsbewusstsein, dann verstehen wir, weil diese Sprachorgane nachahmen. Es gibt jetzt Schwerautisten, und bei denen ahmen die Sprachorgane nicht nach. Das ist die Riesenschwierigkeit, wenn sie trotz allem manchmal sprechen wollen. Und das wollen sie auch, wenn sie einmal mit gestütztem Schreiben sich äußern können. Alle diejenigen, die das können, also die gestützt oder später vielleicht ohne Stützung schreiben können, schreiben jetzt also auf die Buchstaben tasten oder zeigen oder sie abdrücken, das heißt gestützte Kommunikation, FC, Facilitated Communication, 16 Jahre alt, die Sache hat die Sicht über die Autisten, ich wollte sagen, völlig verändert, wo das akzeptiert wird. Also dass, wo man die Einsicht hat, dass da nicht der Stützende schreibt, sondern der autistische Mensch schreibt. Also jetzt zurück zur Kehle oder zu den Sprachorganen. Das Kleinkind fühlt, was Mutter sagen will, und das heißt nicht die Worte, sondern wo das Gesprochene noch als Gefühlsintention da ist. Wenn die Autisten sozusagen unsere Gedanken lesen, das ist nicht, dass sie die Worte lesen, die wir denken, sondern auch im Fühlen geschieht das. Und dann ist es eine ganz große Frage, wenn auch das Beschreiben, sehr viele Autisten beschreiben ihre Erfahrungen heute, dass sie dieses gestützte Schreiben als Möglichkeit haben. Es gibt Wissenschaftler unter ihnen, die besten Wissenschaftler des Autismus, das sind gerade diejenigen Autisten, die ihren eigenen Zustand und Erfahrungen beschreiben. Im Deutschen zum Beispiel Dietmar Zöller. Der hat ungefähr 5, 6 ganz großartige Bücher geschrieben. Das letzte auch über Kommunikation. Auch und es gibt dann Aufsätze auch von ihm. Es gibt andere auch, die fast wissenschaftlich beschreiben, nicht fast, sondern wissenschaftlich beschreiben, was eigentlich, was für Erfahrungen sie haben. Zum Beispiel mit dem Sprechen wollen. Er konnte nie sprechen lernen, dieser Zöller, obwohl er das sehr gewünscht hat. Und also die Mutter und die Familie ziemlich viel investiert hat, wie das vor sich geht. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber ich habe auch ein Verfahren gefunden dazu, aber das ist jetzt noch im Versuchszustand. Wenn das geht, du kennst das, ja? Erzählt. Dann werde ich berichten. Ich warte, bis 10 nicht sprechende Autisten dadurch sprechen gelernt haben, und dann kommt eine Publikation. Aber wir müssen das 10 sein. Es sind jetzt noch 2. Bis jetzt. Also, das ist etwas sehr Wichtiges, und das ganz Besondere ist, dass die Kehle im japanischen Buddhismus eine ganz besondere Ehre, Verehrung genießt. So dass zum Beispiel beim Bestatten wird die Leiche wird verbrannt, aber nicht so wie bei uns, sondern feiner, so dass das ganze Skelett unangetastet bleibt. Perfekt. Und jetzt kommt das Skelett in zwei Urnen. Es gibt eine kleine Urne, es gibt eine große Urne. In die kleine Urne kommt nur der Knochen aus der Kehle. Es heißt Buddha im Hals, ja, dieser Knochen. Und alles andere kommt in eine große Urne zusammen. Also das ist schon sehr merkwürdig, dass die Wichtigkeit der Sprachorgane in dieser Tradition so stark lebt. Ich möchte jetzt etwas vorlesen, das ist Steiner, weil er hat da manches, über manches gesprochen, das ist GA 231, der 14. November 1923. Und indem wir mit unseren Sprachorganen aussprechen, was wir uns sagen wollen, löschen wir damit das aus, was hinter dem, was nur Sinnlichkeit ist, lebt. So, dieser Satz ist, ja, wie soll ich sagen, sehr wichtig. Ja, gerne. Und indem wir mit unseren Sprachorganen aussprechen, was wir uns sagen wollen, löschen wir damit das aus, was hinter dem, was nur Sinnlichkeit ist, lebt. Also das lebendige Denken, über das wir gesprochen haben, das nicht in Worte denken, ja, dieses wortlose, fließende Denken, das wird dadurch nicht, das wird, man würde sagen, nicht bewusst, war ausgelöscht, das Leben im Denken, also dieses Fließen, wird ausgelöscht, wenn wir durch die Sprachorgane das aussprechen, gewöhnlicherweise. Das heißt, die Kontinuität des Verstehens, das wird durch die Worte in Diskontinuität verwandelt und das Leben, ja, das lebendige Denken, wie auch das Leben, das ist nicht so. Verstehen Sie, das ist so. Das ist, Leben ist eine Kontinuität. Man kann nicht diskontinuierlich leben. Wir haben diesen Vergleich gebraucht. So wie wir schreiten, das ist diskontinuierlich. Erinnern Sie sich den buddhistischen Mönch, der so hinauf, an eine Treppe hinauf geblitten ist und dann so. Ja. So manche, ich habe schon Tänzer gesehen, die, also nicht auf der Treppe, das habe ich nicht nur bei ihm gesehen, aber so auf der Bühne sich so bewegen, dass du nicht siehst, dass sie schreien. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Man kann schon solche finden, die das können. Und das ist ein Bild für dieses flüssige Denken. In der Philosophie der Freiheit spricht der Steiner irgendwo über das Schwimmen im Fahrwasser der Idee. Das ist das Wichtige. Das ist nicht, dass man etwas ausheckt, eine Theorie oder etwas versteht, sondern dass man schwimmen lernt im Fahrwasser der Idee. Das heißt wieder Kontinuität. Ja? Weil Fahrwasser, das ist nicht so, sondern ist eben Flüssigkeit. In der Flüssigkeit gibt es keine Diskontinuität. Nur wenn sie friert, wenn sie gefroren ist, dann ja. Es gibt Menschen, die können nichts Neues denken, weil ihre Denkfähigkeit schon ganz gefroren ist, in Stücke. Dann geht das leider nicht. Das war das eine. Dann vielleicht noch etwas. Wir haben viel gesprochen über das leere Bewusstsein oder die leere Aufmerksamkeit. Und da gibt es Stufen. Zunächst sind wir ganz froh, wenn wir so die denkende Aufmerksamkeit leer kriegen. Aber es gibt, wer das kann, muss noch nicht leer sein in der fühlenden Aufmerksamkeit oder in der wollenden Aufmerksamkeit. Und das sind Stufen. Und eigentlich, wenn Traditionen über übermenschliche Wesen, Engel, Erzengel und so weiter, je nachdem welche Tradition, gibt es 9 oder 12 oder 200 verschiedene solche Wesen, das sind auch also Stufen. Je weiter leer das Bewusstsein ist, desto höheres Wesen haben wir. Nur beiläufig, damit Sie überhaupt nicht denken, dass die Engel so diese Süße die sich losgelöst haben aus dem Madonnenbild von Raphael, also das Sixtinische. Jetzt sind sie überall schon am Nachttopf, schon auch abgebildet und ich bin fast sicher, dass das gar nicht von Raphael stammt, auch am Bild nicht. Wenn Sie das sorgfältig anschauen, dann werden Sie sehen, da ist ein ganz großer Widerspruch, wie die nicht ganz erscheinende Engelköpfe da sind und auf einmal diese festen, diese zwei kleine
Putten.
Ja, also das war mir immer verdächtig. Der Verdacht hat sich auch ein bisschen dadurch gestärkt, dass gerade das herausgelöst ist. Ja, und jetzt überall an verschiedenen Sachen, Karten, so. Ohne die Macht. Also, das wollte ich hinzufügen. Jetzt kommt etwas, Vormittag habe ich durch die Meditation, die wir gemacht haben, also die Wüste und die Rose, ja, aber noch früher bei der anderen, dies ist Licht, kam ja die andere Menschen, alles ist Licht. Ja. Alles ist Licht. Und das kann man besinnen, diesen Satz, alles ist Licht, indem alles in unserem Bewusstsein erscheint. Ich habe Sie schon aufgefordert, mir etwas zu sagen, was nicht in Ihrem Bewusstsein erscheint. Aber offensichtlich ist das schwierig. Zumindest schwierig, auf so etwas hinzudeuten, was nicht in unserem Bewusstsein erscheint. Und das ist eigentlich eine Besinnung über diesen Satz, alles ist Licht. Und zwar nicht nur, dass nicht nur Denken, Fühlen und Wollen ist Licht, sondern auch die Objekte. Nämlich die Objekte, wie das Sehen, zum Beispiel das Sehende, die sehende Aufmerksamkeit wahrnimmt, ist nur möglich durch die sehende Aufmerksamkeit. Jedes Bild. Also wenn ich sie anschaue und ich hätte keine sehende Aufmerksamkeit, ich könnte sie gar nicht sehen. Was dadurch auch bewiesen werden kann, das habe ich auch schon vorgeführt, dass ich zwar meine Augenachsen nicht von ihrem Antlitz wegwende, aber meine Aufmerksamkeit jetzt nach Prag schicke. Zum Beispiel. Oder nach London schicke. Dann höre ich auf, sie zu sehen. Erst ist noch das Bild so ein bisschen verschwommen da, aber dann kann ich gar nicht. Geschieht in der Schule jeden Tag 10 Mal mit einem Lehrer. Das ist diese Erfahrung. Ich habe auch gesagt, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die überhaupt im Hinblick auf Aufmerksamkeit gemacht werden können. Ja, das. Nun, deswegen ist auch auf, ist, wissen Sie, Leidenschaft. Wissen Sie, was das ist? Ich hoffe. Leidenschaft ist auch aus Aufmerksamkeit gemacht, aus fühlenden, wollenden Aufmerksamkeit eine Form. Ja, eine Form. Alle unsere Schatten, das ist ein jetzt verwende ich dieses Wort im psychologischen Sinne, da gibt es den Schatten, ja, oder den dunklen Bruder, Schwester. Bitte. Also das ist auch aus unserer Aufmerksamkeit gestalteter, geraubter, gefangenen Aufmerksamkeit gemacht. Verstehen Sie das? So. Was noch? Ja, man kann sagen, wir haben hier die Aufmerksamkeit, ich habe gesagt, diese, die sich horizontal, über die wir verfügen, horizontal. Also was auf der Ebene des Alltagsbewusstseins ist, darauf kann ich meine Aufmerksamkeit lenken, beziehungsweise dadurch ist diese Sache für mich da, dass meine Aufmerksamkeit diese Form annimmt. Ihr Gesichtsform, Ihr Gesichtsform, Ihr Gesicht. Ja? Und das kann man das untere Licht. Während die freie Aufmerksamkeit, die überbewusst bleibt im Alltagsleben, das kann man das obere Licht nennen. Verstehen Sie das? Das obere Licht, formfrei, leer, zu allen Formen bereit. Ja? Und das untere Licht, das Alltagsbewusstsein, das voll ist mit Formen, auch Gewohnheiten, auch Emotionen, Leidenschaften, Schatten, Kram. Aber das ist dieser ganze Kram. Auch unsere Gewohnheiten sind Licht, aus Licht gemacht, nur ist das Licht geformt und kann zunächst aus der Geformtheit, aus der Gefangenschaft nicht heraus. Ich habe auch erzählt, wie bei der Konzentrationsübung die freie Aufmerksamkeit wächst, intensiviert wird auf Kosten dieser Formen, woraus aus den Formen die dort gefangene Aufmerksamkeitsteile durch die Übung herausgezogen werden. Dann schrumpfen die Gummitiere. So ungefähr. Jetzt möchte ich Ihnen ein Geschenk machen. Das ist ein Gedicht. Ich lese das Gedicht vor. Das ist ein ungarisches Gedicht von Sándor Vörös. Es heißt Das obere Licht. Ich habe das übersetzt. Und zwar habe ich das ganz glücklich übersetzt. Ich habe behalten den Rhythmus. Und die ganz besondere Form, die werden Sie schon wahrnehmen, was für eine spezifische Form dieses Gedicht hat, besteht aus drei Strophen, jede Strophe aus drei Zeilen und in jeder Strophe kommt der Ausdruck das obere Licht dreimal, in der ersten Zeile am Anfang, in der zweiten Zeile in der Mitte, in der dritten Zeile am Ende. Das wiederholt sich. Das lese ich jetzt vor, wenn Sie wollen, diktiere ich es Ihnen. Nämlich nicht nur, weil das ein gutes Gedicht ist, sondern weil jede Zeile eine Meditation sein kann. Jede Zeile von diesem Gedicht. Also das, der war schon so, der Autor.
Wie heißt der?
Das heißt Alexander. Wir sagen Vörös. Vörös. Er ist ungefähr 15 Jahre her gestorben. War ein ungeheurer, eine ungeheure Persönlichkeit. Er konnte aus einer Menükarte in 5 Minuten ein Gedicht. Das ist die ganze Menükarte. Und es ist auch dieses Gedicht ganz im Zusammenhang mit allem, was wir hier besprochen oder auch geübt haben. Also es heißt Das obere Licht, das ist der Titel. Ich lese jetzt das und dann vielleicht, wenn Sie wollen, lese ich es. Ins obere Licht kehrt ein die Leidenschaft. Der Schatten kehrt ins obere Licht, die Nacht, und jeder Mangel kehrt ein ins obere Licht. Ins obere Licht kehrt ein all die Gefahr, alles kehrt ein ins obere Licht. All die Gefahr des Raums kehrt sich ins obere Licht. Ins obere Licht kehrt ein das untere Licht. Das Licht kehrt ein ins obere Licht. Das Licht, jedwedes Licht, kehrt ein ins obere Licht. Ja. Wollen Sie es haben? Okay, dann sage ich jetzt langsam. Ins obere Licht kehrt ein die Leidenschaft, zweite Zeile, der Schatten kehrt ins obere Licht, die Nacht, das ist noch die zweite Zeile. Und dann Komma. Der Schatten kehrt ins obere Licht, die Nacht. Dritte Zeile.
Licht war ja Komma, ne?
Ja.
Und dann die Nacht, Komma.
Die Nacht auch da, Komma. Und jeder Mangel kehrt ein ins obere Licht. Zweite Strophe. Ins obere Licht kehrt ein all die Gefahr. Komma. Zweite Zeile. Alles kehrt ein ins obere Licht, Komma. Kommt noch in diese Zeile, all die, dritte Zeile, Gefahr des Raums, kehrt sich ins obere Lichtpunkt. Dritte Strophe, ins obere Licht kehrt ein das untere Licht, Komma. Zweite Zeile. Das Licht kehrt ein ins obere Licht, Komma.
Nochmal bitte.
Das Licht kehrt ein ins obere Licht, Komma. Auch in diese Zeile. Das Licht, Komma. Dritte Zeile, jedwedes Licht kehrt ein ins obere Licht. Damit Sie haben Meditationsthemen gefragt, also hier finden Sie einen ganzen Haufen in diesem Gedicht. Das ist schon so. Ja. Vielleicht können wir noch etwas besprechen, was praktisch ist. Das geht daraus aus, dass der Mensch kein kausales System ist. Alles, was in der Natur vorkommt, außerhalb des Menschen, außerhalb der menschlichen Leiblichkeit, kann man kausales System nennen. Das heißt, es wird alles verursacht. Bei Menschen ist das nicht so, weil er kann Ursachen schaffen. Anders gesagt, er kann anfangen. Ja? Ursachen schaffen oder auch Ursachketten verändern oder sogar Ursachketten zum Stillstand bringen. Ich sage ein Beispiel, Vendetta, verstehen Sie das Wort? Ja, Rache. Nehmen, es kann, das war früher in verschiedenen Ländern sozusagen Pflicht. Es ging durch Generationen. Entsprechende Shakespeare-Stück ist Romeo und Julia. Es hat ein geschichtlicher Zwist zwischen zwei Familien bis zum, ja. Und so eine Kette, ja, eine Kausalkette kann durch Vergeben zum Stillstand gebracht werden. Man könnte sagen zum Stopp. Vergeben ist eine unglaubliche, kreative Gebärde. Nicht, weil sie etwas Neues, nicht kreativ in dem Sinne, dass sie etwas Neues gebiert, sondern eine Kausalitätskette zum Stopp bringt. Unerhört. Deshalb ist es auch so selten. Vergeben. Ist Neuanfang. Das kann man nicht kausal benennen. Ich vergebe dir, weil. Ja, wenn es ein Weil gibt, ist es kein Vergeben. Mitleid. Bitte, Mitleid ist. Wir verstehen durchaus Verschiedenes unter Mitleid. Das ist nicht, dass ich so Mitleid mit dir habe, weil du so unglücklich bist oder sowas, sondern Erleuchtung. Kennen Sie das Wort? Erleuchtung heißt zum Beispiel dieses Ich Bin-Erlebnis. Das heißt, dass das Licht sich erfährt. Und wenn das wirklich eine Erleuchtung ist, dann gleichzeitig hat es viele Seiten, auch dass die Weisheit erscheint in den Menschen, aber wenn da nicht Mitleid erscheint, dann war es keine Erleuchtung. Und zwar nicht Mitleid, einfach mit nicht gezieltes Mitleid. Verstehen Sie nicht, dass ich mitleidig bin mit Ihnen und auch mit Ihnen und auch mit Ihnen, sondern Mitleid ohne Objekt. Anders gesagt, mit jedem Objekt, mit alles, mit allem, was geformt ist. Das Mitleid, auch mit dem Stein, weil er geformt ist, auch mit den Pflanzen, auch mit den Tieren. Das ist jetzt Zen, was ich jetzt sage. Dieses objektlose Mitleid, Zustand, nicht innen gegenüber oder innen gegenüber oder was in dem Großonkel gegenüber, weil er Unfall gehabt hat, sondern es ist ein Zustand, so wie eigentlich Liebe auch ein Zustand ist, das kann man eher verstehen. Ich hoffe, dass Sie mal verliebt waren. Also wirklich verliebt, also nicht dass man etwas anderes Liebe nennt, weil das gibt es auch, nennt man auch Liebe, aber es ist nicht. Aber wenn Sie wirklich verliebt sind, dann können Sie erfahren, dass Sie plötzlich alle Menschen lieben. Haben Sie das? Dann ist es richtige Liebe. Ja? Also nicht, dass Sie die eine oder den einen nicht auserwählt lieben, aber damit kommt der Zustand. Ja? Und ebenso ist es analog mit dem Mitleid als Zustand. Ja? Nicht von oben herab, also der Mitleid, der dich weiter so, sondern, ja.
Würden Sie jetzt Mitleid und Mitgefühl unterscheiden?
Ja, durchaus. Mitgefühl ist etwas, ja, man nennt das Empathie, ja, das ist eine große Sache. Aber Mitleid ist etwas anderes. Also dieser Mitleid, ja, es ist nicht einfach, dass ich fühle, was du fühlst, das ist Empathie, ja, das ist Mitgefühl. Ja. Mitleid ist, alles was geformt ist, geht mich an. Das alles, was in Form gezwungen ist, Licht ist, unteres Licht, ja, das. Und das kommt daher, dass man eigentlich durch was Erleuchtung genannt wird, das hebt uns in die Einheit, mit allem. Und aus dieser Einheit kommt dieses allgemeine Mitleid. Sehen Sie? Einmal in der geistigen Welt sind wir eins mit allem, ohne die Individualität aufzugeben. Wird sowohl im Zen beschrieben, von Meistern, dieses absolut Individuelle, ja, die individuelle Leerheit, so, ja, und natürlich von Steiner auch. Und das in diese kehren wir zumindest in der Erleuchtungserfahrung zurück. Und da sind wir eins mit allem, mit dem Stein, mit der Pflanze, mit dem Tier. Ja? Und daher kommt dieses Mitleid als Zustand. Das natürlich ist auch dann eine Motivation, kann man sagen. Das ist auch das Bodhisattva-Gesetz. Bodhisattva ist ein Mensch, der sich durch Äonen bestrebt, so zu sein, dass er sich nicht mehr inkarnieren muss. Kalpas, viele Kalpas sind Äonen auf Deutsch, auf Griechisch. Und wenn er das erreicht hat, dass er nicht zurückkommen muss, was tut er dann? Er kommt zurück aus Freiheit, aus Mitleid, aus diesem Mitleid. Ja, das. Und ich finde, dass christlicher kann es gar nicht gehen. Ja, als
Platz. So.
Na, zuletzt möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich, dass Liebe kann nicht einen Grund haben. Dass man sagt, ich liebe dich, weil, wenn sie einen Grund haben, ist es verdächtig. Die Geschichte lautet folgendermaßen, du kennst das, ich glaube, ja, ich habe einen Freund in Amerika, ein mehr oder weniger junger Mann, und der hat es mir erzählt. Er hat eine Geliebte, zumindest gehabt, ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Und diese Geliebte hat ihn gefragt, liebst du mich? Ich sagte, natürlich. Er hat gesagt, warum? Er hat gesagt, weil du so schön bist. Sagt sie, und wenn ich nicht so schön wäre, würdest du mich lieben? Ja, sagt er, natürlich. Warum? Weil du so gut bist. Ungefähr so. Ich weiß nicht die Reihenfolge. Aber sie fragt dann wieder, und wenn ich nicht so gut wäre? Ja, würdest du mich lieben? Ja, warum? Ja, weil du so klug bist. Ja, und wenn ich nicht so klug wäre? Und so ging das weiter. Eine Viertelstunde lang hat sie ihn ausgefragt und er hat immer gesagt, ja, auch dann, und hat immer neue Gründe gefunden, warum. Und die letzte Frage war, würdest du mich lieben, wenn ich eine andere wäre? Da hat man schon, I felt I am in trouble. Sehen Sie, also ich hätte gesagt, erst recht. Die Geschichte ist nur deswegen, ist humorvoll natürlich auch, aber interessant, weil man so eine Liebe eigentlich, wenn sie wirklich ist, wirklich das ist, was jetzt ich meine, dann kann man sie nicht begrüßen. Ich liebe dich, weil es du bist. Nicht, weil du so schöne Haare hast, weil du eine schöne Nase hast, das kann man auch, ja? Oder was alles. Dann ist es verdächtig, wenn ich das so begründen kann. Das ist auch Zustand, ja, und nicht eigentlich nicht begründbar. Ja. Aber wenn man das hat, ja, mit einem Menschen, dann ist es auffällig, wie liebend man wirkt überhaupt. Ja, dass man dann alle liebt. Ja. Gleich, aber nicht gleich wie diesen einen oder die eine, aber trotzdem, man wird überflutet. So, damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Zunächst und wünsche ein gutes Üben und ja auch viel Liebe, was ihr erfahren. Okay.